Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. In den Keller will keiner, die Stimmung allerdings ist das schon irgendwie nach dem 1:4 gegen Freiburg. Herzlich willkommen in der neuen und frischen Bundesliga-Saison, die sich irgendwie unangenehm bekannt anfühlt, irgendwie so wie die alte geendet ist. Freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid beim Nachspieldeich. Ja, das war ja nicht einfach nur eine Niederlage gegen den SC Freiburg und damit gegen eine Mannschaft, die von Haus aus ja kein angenehmer Gegner ist. Das war ein Spiel, in dem viele alte Werder-Baustellen wieder aufgegangen sind. Zu wenig Intensität, zu wenig Tempo, kaum Lösung mit dem Ball, eine wackelige Defensive und vorne ein Niklas Füllkrug, der bei seiner Rückkehr leider überhaupt nicht die Wirkung entfalten konnte, die wir uns von ihm erhofft hatten. Dazu die Nachricht vor dem Anpfiff, die für Werder wahrscheinlich noch schwerer wiegt als dieses Ergebnis. Jens Day fällt mit einer schweren Oberschenkelverletzung monatelang aus. Unser Mittelfeldmotor, ausgerechnet, er wird wahrscheinlich bis zum Jahresende fehlen. Ja, regelrecht rund dagegen läuft mein Deichstubenkollege Malte Bürger, würde ich mal sagen. Ne? Er ist ja so ein bisschen der geheime Kilometerfresser der Deichstube. Haben die dich doch nach Freiburg geschickt. Moin du, Grüße ins Breisgau.
Ja, moin in den Norden. Ich fahr doch immer gerne, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das Wetter war auch heute wieder gut. In Bremen habe ich gehört, hat es nur geregnet oder überwiegend schön herbstlich da gewesen. Hier ist immer noch Sommer, der Wein schmeckt. Also ich will mich da nicht beklagen. Es könnte halt nur tatsächlich sportlich ein bisschen besser sein. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Jedes Mal, wenn ich hier war, gab es irgendwie eine deutliche Niederlage für Werder. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es an mir liegt und über die Gründe werden wir sicherlich sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also sonst hätten wir auch ein generelles Problem, wenn es irgendwie an dir läge, oder? Ich meine, dann hätten wir irgendwie so einen Reporter der Deichstube verloren. Oh, fänd Gott. Ich persönlich sehr, sehr schade. Was ich festgehalten habe, ist, da wo du bist, scheint die Sonne. Hm. Allerdings, ja, also es hat keinen Effekt auf das Ergebnis. Mich interessiert mal, also bevor wir jetzt mal auf das Spiel wirklich schauen, das Ganze auseinandernehmen. Wie hast du denn so den Tag erlebt in Freiburg? Also da kam diese Nachricht von Jens Day, war vor dem Anfang schon zu spüren, dass das schwierig werden könnte für Werder, so von der allgemeinen Gemütslage her?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch schon im Laufe des Vormittags davon gehört, dass Jens Day wahrscheinlich nicht mit nach Freiburg geflogen ist. Wir hatten das ja gestern schon oder am Samstag schon exklusiv berichtet, dass er beim Training abbrechen musste und irgendwas im Busche ist. Und das zeichnete sich dann immer mehr ab. Und du merktest dann, als dieser Mannschaftsbus vorfuhr und ein Spieler und auch Offizieller nach dem anderen da ausstieg, dass das schon ordentlich reingehauen hat. Und auch Daniel Thun hat es ja nach dem Spiel dann auch nochmal erklärt. Das war schon echt eine Schocknachricht. Von Hiobs Botschaft war an anderer Stelle zu hören. Großer Schock, großer Schreck. Also das hat schon richtig reingehauen. Und da merktest du einfach, es fehlt nicht irgendwer, sondern es fehlt ein Spieler, der hier nicht grundlos in den vergangenen Monaten immer wieder als Lebensversicherung bezeichnet wurde. Naja, und jetzt hast du halt nochmal gesehen, wenn die Lebensversicherung fehlt, dann wird es mit dem Überleben in der Bundesliga vielleicht etwas schwierig.
Oh, das ist mal ein Bild. Ja, das Krankenlager ist ja ohnehin schon ganz gut besetzt, bekommt dann damit auch einen traurigen Neuzugang. Ausgerechnet er, du hast das gerade schon gesagt, und das denkt auch Christine aus Ritterhude. Sie fasst es so zusammen. Für mich ist das die schlimmste Nachricht, die es für Werder geben konnte. Unser Mittelfeldmotor wird Monate ausfallen. Das ist so bitter und bricht mein grün-weißes Herz. Ich wüsste gerne, warum gibt es bei Werder seit Jahren immer wieder so viele langwierige Verletzungen. Wer oder was ist schuld? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Ja, erstmal die Bedeutung von Jens Day, glaube ich, müssen wir hier nicht nochmal betonen. Also die 10 Tore in der letzten Saison, dann ist er Wege gegangen, hat ja mit seiner Dynamik immer wieder was verändert, ne? Aus dem Mittelfeld heraus immer wieder Torgefahr entwickelt. Die Frage von Christina ist daher umso berechtigter. Das beschäftigt übrigens auch Yannick, der wissen will, was in Sachen Verletzungen schiefläuft. Daniel Thun hat in der PK vom Spiel gesagt, Werder wolle das Verletzungsthema endlich in den Begriff bekommen. Die Deichstube hatte dazu ja auch einen Artikel. Und direkt danach fällt dann eben Stay aus. Ist das jetzt einfach nur Pech oder muss man bei Werder einmal mehr hinterfragen, wie mit Belastung und Verletzungsprävention umgegangen wird?
Hinterfragen muss man das, glaube ich, immer. Das ist sicherlich berechtigt. Ansonsten kannst du dich erstmal nur auf das verlassen, was halt gesagt wurde zuletzt. Und da hieß es eben, dass sie Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren gesammelt haben, dass sie eben Trainingstage anders strukturiert haben, nicht mit so einer hohen Intensität in diese neue Woche starten nach einem Ruhetag, wie sie es vielleicht vorher gemacht haben. Und du hast eben natürlich, das gehört auch zur Wahrheit dazu, einige Verletzungen aus der vergangenen Saison noch mitgeschleppt, die halt immer noch ausfallen oder Auswirkungen haben. Also Niklas Stark ist noch nicht fit, weil er Probleme hatte. Mitchell Weiser logischerweise auch und Felix Agu auch so. Das wurde einfach noch nicht gut genug auskuriert, möchte man dann sagen.
Keke Top, ne? Gehört auch noch dazu.
Keke Top, ja. Genau, auch mit dem Kreuzbandriss, der ist ohnehin noch nicht ganz im Soll. Also die musst du eigentlich fast ein bisschen außen vor lassen. Die gehören halt immer dazu und lassen diese Zahl so in die Höhe schnellen. Aber bei allen anderen muskulären Problemen fragst du dich natürlich schon, was ist da eigentlich los? Das sind ja alles überwiegend noch verhältnismäßig junge Spieler, wo du dann schon ins Grübeln kommst, liegt es jetzt einfach nur an erhöhter Intensität oder nicht? Daniel Thun hat auch gesagt, es wird der sogenannte CK-Wert regelmäßig überprüft, also da wird auf die Blutenzyme geguckt, die dann signalisieren, Mensch, da könnte also irgendwie vielleicht eine Überbelastung, vielleicht sogar eine muskuläre Verletzung drohen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb so viele Spieler halt mit muskulären Problemen aussetzen, vor der Angst, dass da vielleicht Schlimmeres passieren kann. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ob dir das jetzt tatsächlich im Falle von Jens Day rechtzeitig geholfen hätte, also wenn jemand monatelang ausfällt, also heute bei Werder haben sie alle mehr oder weniger rumgedruckst, keiner wollte so genau sagen, was ist da eigentlich los, ist immer von einer Oberschenkelverletzung, die rede ich als Laie, würde jetzt sagen, oh, da ist ein bisschen was kaputt gegangen und zwar amtlich. Und das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was sich vielleicht von jetzt auf gleich andeutet. Also es ist brutal bitter, gerade wenn man eben bedenkt, dass Jens Day monatelang als Wechselkandidat galt, dann ist dieser Wechsel nicht zustande gekommen, was viele Bremer erleichtert hat und ausgerechnet als endgültig fix war, dass Jens Day nicht mehr gehen wird und er sich nach Aussage der Offiziellen, auch wenn wir manchmal anders gehört haben, er wäre schon gern irgendwo anders hingegangen, jetzt voll damit identifiziert hat, weiterhin bei Werder zu sein, ausgerechnet, dann fällt er direkt aus und nicht einfach nur irgendwie, sondern eben monatelang und steht Werder halt genauso wenig zur Verfügung, als wenn man ihn verkauft hätte. Das ist schon mega krass und mega hart. Es ist eine Mischung aus beidem. Es gibt halt solche Verletzungen. Dann gibt's zwischendurch einen Darius Dalmach, der eine Schulter-Eckgelenksverletzung hatte. Das ist halt Fußball. Das passiert, wenn du ungünstig fällst. Aber klar, diese Vielzahl an muskulären Dingen, die musst du sicherlich noch besser in den Griff bekommen. Das, was da jetzt gerade passiert ist, darf eigentlich allenfalls nur ein Beginn sein, weil mit dieser Situation kann ja keiner zufrieden sein, weil, und das dann abschließend dazu, du drehst ja jetzt schon wieder das große Rad. Also es sind ja die gleichen Themen wirklich wie in der vergangenen Saison, dass eine Mannschaft nicht in der Lage sein kann, sich richtig einzuspielen, weil Spieler nicht so zur Verfügung standen während der Vorbereitung, wie sie es alle gerne gehabt hätten. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, das dich automatisch ins Hintertreffen bringt für den Saisonstart und auch im weiteren Verlauf der Saison. Also wenn Daniel Thun dann sagt, er ist guter Dinge, dass er in kommenden Wochen, vielleicht dann schon nach der Länderspielpause, nicht mehr diese Verletzungsthematik hat. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so sein wird, weil an diesen Worten muss er sich in der Hinsicht messen lassen.
Aber es impliziert ja auch, das, was verändert wurde, dass in den vergangenen Monaten vielleicht nicht alles rund gelaufen ist und dass es auch berechtigten Anlass gab, da nachzuschärfen. Die Frage ist, du hast es gerade schon gesagt, es reißt eine Lücke in den Kader, in den ohnehin ja noch so frischen Kader, der sich noch einspielen muss. Wer soll das jetzt auffangen? Also Chucky war ja heute so die kurzfristig, taktisch möglichst ähnliche Startelf-Alternative. Allerdings Wirkung entfalten konnte er nicht so richtig im Spiel. Zumindest habe ich das so gelesen. Wer wird denn die Lücke darüber hinaus schließen können? Und ich möchte jetzt explizit erstmal mit dir in den Kader schauen, bevor wir noch mal gucken, was jetzt noch gehen könnte in den nächsten Stunden, also wer von außen kommen könnte.
Ja, im Kader kann das keiner. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Was natürlich auch daran liegt, dass Jens Day diese exponierte Stellung einfach im Kader einnimmt. Er ist der beste Mann dieses Kaders und nicht nur aktuell gewesen vor der Verletzung, sondern eben auch in den vergangenen Jahren. Und deswegen ist er nicht 1:1 zu ersetzen. Du hast jetzt halt Leute wie Chucky. Talent hat er phasenweise heute auch mal gut angedeutet, aber natürlich hat er noch nie Bundesliga gespielt. Und die ganzen Abläufe, das ist eben das, was, glaube ich, viel, viel erschwerender hinzukommt, sind halt völlig neu gewesen heute. Du hast dich eigentlich mit Jens Day darauf vorbereitet, wie dieses Spiel läuft. Daniel Thun hat im Nachgang der Partie deutlich gemacht, dass er die zentrale Figur ist. Auf ihn ist das Bremer Spiel ausgerichtet. Und der bricht dir jetzt weg und zwar unmittelbar kurz vor dem ersten Spiel. Das heißt, die gesamten Abläufe, die du eigentlich vorbereitet hast, sind plötzlich komplett anders. Und du hast im Kader niemanden, der das annähernd und qualitätsversprechend direkt umsetzen kann, was gebraucht wird. Ja, Chucky kann das vielleicht perspektivisch, ein Patrice Čović kann das vielleicht perspektivisch. Dann hast du den Darius Dalmach, der Achter spielen kann, der Sechser spielen kann. Ja, vielleicht kann der das auch irgendwann mal perspektivisch. Aber es ist halt alles nur, das kann vielleicht so sein. Und wenn Daniel Thune dann völlig zu Recht sagt, als Ersatz brauchen wir jetzt keinen Potenzialspieler, sondern einen Qualitätsspieler, zeigt das, glaube ich, sehr deutlich, dass innerhalb des aktuellen Kaders eigentlich niemand da ist, der das so erfüllen kann, wie Werder es braucht.
Und deshalb gab es auch während des Spiels heute die Meldung, dass angeblich Juri Reger von Ajax Amsterdam gehandelt wird. Das wäre dann eine Laie mit Kaufoption, so heißt es richtig. Was ist denn das für ein Kandidat? Also der hat ja den Vorteil, der könnte gleich mehrere Baustellen im Kader schließen.
Ja, genau richtig. Also er kann definitiv im Mittelfeld unterwegs sein, kann sogar auch rechts hinten spielen, was bei Werder ja auch nicht die schlechteste Nachricht gerade wäre. Ist natürlich auch noch ein Stück weit Wundertüte, weil auch nicht so ganz hundertprozentig gerade fit. Insofern passt er, würden Spötter sagen, ja total ins Beuteschema. Aber trotzdem, niederländischer Junioren-Nationalspieler gewesen. Wenn man bei Ajax Zeit verbringt, wird man auch in der Regel ganz gut ausgebildet, auch wenn es bei dem Club jetzt zuletzt auch nicht immer nur rosig lief. Aber trotzdem ist da natürlich dann die Hoffnung da, dass da was gehen könnte. Kaufoption soll in Höhe von 5 Millionen Euro liegen. Melden die niederländischen Kollegen. Insofern, ich bin sehr gespannt. Nach unseren Infos ist das Ding in Anführungszeichen so gut wie durch. Also im Laufe des Montags soll da Vollzug vollmeldet werden und die Unterschriften gesetzt werden. Mal sehen, ob es dann wirklich am Ende so kommt. Aber viel Zeit zum Handeln ist ja jetzt auch nicht mehr.
Und wie wahrscheinlich ist, dass dann die Rechnung aufgeht? Vor dem Hintergrund, den du eben aufgemacht hast, dass du sagst, Jens Day, natürlich ein absolut erfahrener Spieler, der kennt Werder Bremen, der kennt den Kader aus dem FF. Und hier sprechen wir natürlich darüber, da kommt so ein junger Kerl von Ajax Amsterdam, der ist wahrscheinlich technisch versiert, der hat seine Erfahrungswerte woanders, aber ist ja eben auch keiner, der jetzt eine Bundesliga-Erfahrung mitbringt, geschweige denn eine, die er am Osterdeich gesammelt hat.
Nee, genau, das wäre jetzt dann wieder die Lösung, wo man sagt, hoffentlich klappt es irgendwie und hoffentlich kann das funktionieren. Aber, und auch das hat Clemens Fritz ja nach diesem Spiel schon gesagt, natürlich wird jetzt noch jemand mehr geholt. Also ursprünglich hieß es ja immer im Endspurt des Transferfensters, kommt ein Außenverteidiger und es kommt jemand noch fürs Mittelfeld. Ich denke, diese Positionen sind dann eben unter anderem mit dem Niederländer und mit auch Moussa Ndjaye dann vielleicht besetzt. Aber es wird noch ein Spieler mehr kommen. Auch das hat Clemens Fritz gesagt. Und da ist dann eben das, was Daniel Thune gefordert hat. Das darf kein Potenzialspieler sein, sondern das muss ein Qualitätsspieler sein. Es klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal vielleicht nach einem Cameron Puertas, dass dieser Deal dann womöglich wirklich noch über die Bühne gehen kann, in welcher Form auch immer. Vielleicht wird es dann aber auch nur eine ganz andere Lösung, die wir gar nicht auf dem Zettel haben. Und es muss aber wirklich jemand sein, der sofort funktioniert und nicht wieder 6 Wochen braucht oder im schlimmsten Fall noch länger.
Und weil das Thema so komplex ist, widmen wir uns gleich noch den Neuzugängen, den möglichen, in einem eigenen Kapitel in dieser Episode. Wir sprechen aber vorher noch über das, was man braucht, um überhaupt gute Leute hier anlanden zu lassen, nämlich Kohle. Das treibt euch richtig rum. Also das hier nur mal dieser kleine Cliffhanger in der Zwischenzeit. Jetzt bleiben wir aber erstmal noch mal beim Spiel, weil wir haben jetzt noch gar nicht so richtig angeschaut, was auf dem Feld eigentlich gelaufen ist. Klar ist, großer Verlust, hat auch Niklas Füllkrug gesagt, dass Stay nicht dabei war. Aber man muss sagen, auch ohne Stay war das, was die Mannschaft gezeigt hat, über weite Strecken viel zu wenig. Und das kann man nicht allein nur auf diesen Ausfall schieben, finde ich. Das wäre zumindest zu einfach. Man könnte es aber auch einfach nur so zusammenfassen.
Ich verstehe es nicht. Es versteht keiner. Keiner dieser Werder-Bubble versteht's. Und das hat auch nicht mit Raufhacken zu tun und mit wir sind jetzt alle mal gegen Werder Bremen und finden alle scheiße. Das will gar keiner. Das will keiner. Aber das ist einfach, da muss ich kein Experte für sein. Das sehe ich von Weitem, dass das vorne und hinten schlecht ist. Überall. Nicht nur im Spiel. Ich frage mich, was die Vorbereitung eigentlich gemacht haben. Nicht nur im Spiel, sondern auch drumherum. Das ist einfach nicht mehr erstligareif.
Ja, Dennis aus Nordenham. Ich befürchte, du sprichst heute ganz vielen Werder-Fans aus der Seele. Wir brauchen ja jetzt irgendwie schon so einen Kurs im tief durch den Bauch atmen. Wir zwei vielleicht mal zusammen. Also das tut gut, weißt du, so 8-mal die Luft hochziehen und dann auf 10 wieder rauslassen. Versuch das mal. Also das wird dich bestimmt durch die nächsten Spiele tragen. Nein, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, viele fühlen Dennis, ganz klar. Denn wir hatten heute so ein kollektives, intensives Déjà-vu. Das waren zu viele Themen aus der alten Saison, die da auf dem Feld zu sehen waren. Jan aus Berlin fasst das so zusammen. Werder hat es tatsächlich geschafft, meine geringen Erwartungen noch zu unterbieten. Er spricht von fehlender Geschwindigkeit, fehlender Handlungs- und Gedankenschnelligkeit und einer Mannschaft, die behäbig und phlegmatisch wirkte. So, das sind mal harte Worte, aber die beschreiben ziemlich genau den Eindruck, den dieses Spiel hinterlassen hat. Irgendwie war Werder zu Beginn an ja noch recht ordentlich unterwegs, aber dann wurde Freiburg stärker, Werder hat keine Antwort mehr gefunden. Ja, ist das für dich auch die zentrale Erkenntnis aus diesem Spiel, dass Werder immer passiver wurde? Und in dem Kontext war das eine bewusste Entscheidung, weil Freiburg den Druck so erhöht hat? Oder hat die Mannschaft schlicht keine Lösung mehr gefunden?
Ja, ich glaube tatsächlich Letzteres. Und das ist, glaube ich, dann eben dieser Gesamtsituation geschuldet. Du fängst wirklich ordentlich an. Ich fand das auch geschuldet oder angelehnt an den Umständen, fand ich es wirklich okay, wie Werder in die Partie gekommen ist. Da gab es jetzt nicht massig Offensivakzente, aber du hast diese Halbchance dadurch Marco Grüll gehabt. Du hast die ein oder andere Szene gehabt, wo eben in Ansätzen zu erkennen war, Mensch, da geht auch in Richtung Entlastung vielleicht was. Und hast es tatsächlich auch spielerisch hinbekommen. Du hast eigentlich erstmal ganz gut gestanden, hast Bälle erobert und einigermaßen okay umgeschaltet. Das reicht jetzt vielleicht nicht, um da direkt 3 Punkte zu entführen, aber zumindest nicht, um so richtig in ein Debakel zu schlittern. Und dann kriegst du durch einen viel zu blöden Fehler dieses 0-1 und danach bricht alles weg. Plötzlich gibt's keine spielerischen Lösungen mehr, nicht mal mehr die Versuche, sondern es wird nur noch mit hohen Bällen plötzlich operiert. Klar, du hast da vorne jetzt einen Zielspieler mit Niklas Füllkrug, bei dem du die Fantasie hast, dass der die Dinger alle fleißig runterpflückt und dann weiterlegt und dann geht's auch irgendwie weiter. Ist halt nur nicht immer aufgegangen. Und es gab aber kein anderes Mittel mehr. Und du hast von den anderen Spielern kaum noch einen gesehen. Und das, ja, hat damit zu tun, dass die alle nicht ihren Rhythmus haben, alle ihre Abläufe, alle ihre Automatismen nicht kennen. Aber dass sie auch einfach keine andere Lösung parat haben. Also es scheint wirklich immer nur Schema A zu geben. Und sobald B gebraucht wird, ist das einfach noch nicht präsent. Und diese Pläne muss Werder sich aber schnellstens drauf schaffen. Denn jeder andere Gegner ist in der Lage, ebenso einfach mal sein Spiel umzustellen. Die Freiburger haben sicherlich nicht mit Hurra-Fußball begonnen und haben sich dann einfach ganz normal ein bisschen mehr gesteigert und ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Und das hat leider schon gereicht.
Ja, und es ist ja auch nicht so, als wäre keine Zeit da gewesen. Ne? Man hat es ja großmundig oder vollmundig, sagt man, angekündigt in der letzten Saison. Die Transfers sollen schneller gehen. Das ist ja auch teilweise auch geschehen. Umso mehr Zeit gab es ja eigentlich über den Sommer, um gewisse Spielabläufe und das Zusammenspiel zu stärken. Ich schlag vor, wir hören mal, was der Herr Escher zu dem Spiel zu sagen hat. Tobi fasst uns das Ganze wie immer wunderbar zusammen. Hier ist unser Deichstubenfreund mit seiner hohen Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Viel lief nicht zusammen beim Start in die Fußball-Bundesliga für Werder Bremen. Ich möchte 2 Themen rausgreifen. Gegen den Ball war es in der ersten Halbzeit, in der Anfangsphase zumindest gut. Werder stand häufig in einem 4-3-2-1, also die Außenspieler standen hinter den beiden Achtern. Dadurch hatte man eine hohe Kompaktheit im Zentrum. Allerdings fehlte die Intensität, um das auch mit einem guten Pressing zu würzen. Irgendwann hat Freiburg angefangen, über Suzuki das Pressing zu spielen und dann stand Werder sehr häufig sehr tief und haben gar keinen Druck mehr hinbekommen. Dadurch hat man Freiburg in die eigene Hälfte eingeladen und sie haben es dann irgendwann auch ausgenutzt. Das zweite große Problem fand ich im Ballbesitz, habe ich nicht viel mehr gesehen, außer Bälle in Richtung Füllkrug. Die waren gut vorbereitet, also man hat Freiburg ins Pressing gelockt, aber wenn der Ball dann bei Füllkrug ankam, stand niemand in seiner Nähe, zu dem er hätte spielen können. Dazu war Füllkrug an dem Tag nicht wirklich gut, viele Bälle sind versprungen. So war der Ball schnell wieder bei Freiburg und so gab es auch eine Phase zwischen der 15. und der 45., in der Werder nur 25% Ballbesitz hatte. Es wirkt derzeit nicht so, als wäre Werder eingespielt. Klar, Stay fehlt, aber hier muss wirklich noch an Automatismen gefeilt werden.
Ja, Werder im Ballbesitz also stark angewiesen auf Niklas Füllkrug. Erstmal vielen Dank an dich, Tobi. Liegt das jetzt tatsächlich nur an fehlender Eingespieltheit, dass der Fokus so auf ihm liegt, oder ist der Ansatz insgesamt zu eindimensional?
Nee, ich glaube, der Ansatz insgesamt nicht. Also nach allem, was ich auch so bislang in der Vorbereitung gesehen habe, da sind ja durchaus Ideen vorhanden, wie Tiefe bespielt werden soll, wie Räume geschaffen werden sollen, wie Abschlussmomente kreiert werden sollen. Aber die Umsetzung, die funktioniert halt eben noch nicht aus den bekannten Gründen, die wir gesagt haben. Einerseits sind Spieler verletzt, andererseits sind die Qualitätsspieler, die es braucht, noch nicht da. hoffen wir noch. Vielleicht ist die Qualität auch insgesamt nicht hoch genug. Das ist eine Frage, die wir in der vergangenen Saison gestellt haben. Da muss die Mannschaft eben zeigen, dass sie die Qualität in diesem Jahr besitzt und nicht nur die Fantasie verströmt durch Transfers oder Leihen von Ehren Dingci oder eben auch Niklas Füllkrug. Das muss sie halt alles noch unter Beweis stellen. Und das sind alles Punkte, die dazu führen, dass es nicht rund läuft.
Jetzt hat Freiburg Werder ja genau dort wehgetan, wo sie in der vergangenen Saison schon immer wieder Probleme hatten, nämlich bei der Stabilität in der Defensive. Die konnten sich festsetzen, haben wir gerade gehört. Und Werder bekam irgendwie auch keinen Zugriff. Wie groß war denn für dich der Anteil individueller Fehler? Also würdest du sagen, das war tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass nicht alle so on point waren? Oder würdest du sagen, das war so ein grundsätzliches Problem in der Organisation, wenn wir rein auf die Defensive schauen?
Ja, also Organisation spielt sicherlich einen Grund, weil dann glaube ich nicht immer ganz klar ist, welchen Gegner nehme ich jetzt eigentlich auf? Was passiert in meinem Rücken? Arbeitet da jemand für mich mit, so wie ich es eigentlich gerade erwarte? Diese klassischen individuellen Fehler in Form eines, weiß ich nicht, katastrophalen Fehlpasses oder Querschlägers oder was auch immer, hat es nicht gegeben. Aber natürlich, wenn du dir 4 Tore einfängst, dann sind Fehler gemacht worden. Ob es ein Youngster wie Mick Schmetkens ist, der es natürlich auch machen darf, das gehört einfach noch dazu. Aber klar, geht der vor dem 0-3 nicht richtig gut drauf. Ob es ein Marco Friedl ist, der zweimal den Gegenspieler nicht so in Angriff nimmt, wie er es eigentlich soll. Ob ein Sanelin, der kurz vor der Pause nicht richtig in den Zweikampf kommt, um da den Gegner zu stören. Also natürlich sind da Fehler gemacht worden, auch wenn ich jetzt nicht von einem klassischen individuellen Fehler sprechen möchte, im Sinne von technisch unsauber oder so. Aber es sind halt Fehler, die dazu führen, dass du so ein Spiel verlierst. Und das im Zusammenhang mit einer Mannschaft, die nicht so funktioniert, das ist natürlich dann der Grund dafür, warum du mit so einer klaren Pleite rausgehst, so sehr es auch wehtut.
Ja, und da hat es mächtig 5 gehagelt, ne? Also bei der Notenvergabe warst du heute nicht milde. Konnte es aber auch nicht sein, ne? War alternativlos.
Wollte ich gerade sagen. Also nee, da gab es nicht viel zu beschönigen. Also ich weiß, es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, das war immer noch zu gut. Aber ich glaube, nee, da gab es nicht viel, wo man jetzt hätte sagen können, oh, der war aber richtig gut.
Ich würde gerne nochmal zu Lücke zurückkommen, der von dir übrigens auch eine 5 bekommen hat. Wahrscheinlich, weil seine Aktionen im Spiel so unsauber waren. Klar ist, er war heute nicht der entscheidende Faktor. Das hatten sich ja viele gewünscht. Sebi schreibt sogar, Lücke fast wie ein Fremdkörper im Spiel. Ja, ich hatte genauso wie Tobi das Gefühl, dass er irgendwie nicht so richtig angekommen ist auf dem Feld. Und dann gab es noch ein zweites Problem. Wenn er nämlich mal den Ball bekam, war wirklich kein Mitspieler in seiner Nähe, wo ich mich frage, warum können die nicht mal mehr Tempo aufnehmen? Denn es muss ja völlig klar sein, wenn er als Spitze nach vorne geht, dass der den Ball auch mal abspielen muss. Ja, irgendwie haben wir gehofft, da kommt mehr Präsenz, mehr Zielstrebigkeit und vielleicht auch eine gewisse Mentalität mit. Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, damit er nicht als alleinige Anspielstation vorne festhängt? Also sein Commitment hat er gegeben und ich denke, seine Körpersprache zeigt das auch. Der Mann bringt ja diese Präsenz auf den Platz und der will das. Nur er ist kein Alleingänger, da vorne darf er nicht sein, er braucht die anderen.
Ja, genau so ist es. Und da sind wir dann auch wieder, es dreht sich da momentan eben tatsächlich alles rum bei dieser Abstimmung. Also ich finde auch, alleine, dass er da vorne wieder steht, ist schon mal ein ganz, ganz anderes Bild als das, was wir in der letzten Saison gesehen haben, wo du das Gefühl hattest, da ist einfach niemand. Und jetzt hast du da vorne einen Niklas Füllkrug, vor dem gegnerische Abwehrspieler Respekt haben. Also wenn da Matthias Ginter aus der Freiburger Defensive die ganze Zeit da sich mit Füllkrug irgendwelche Duelle liefert, dann zeigt das eben schon, dass die auch ihren besten Mann da abgestellt haben, damit der Bremer da nicht zur Entfaltung kommt. Genau, er hatte eben die technischen Ungenauigkeiten, die mich auch ein bisschen überrascht haben, die vielleicht aber auch normal sind. Und dadurch hat er eben nicht diesen Impact, den er sich wohl auch selber gewünscht hätte. Auch da bin ich ganz dabei. Also da fehlt es mir auch einfach an Leuten, die dann schnell genug mitdenken und auch schnell genug handeln, damit da eben Räume aufgezogen werden. Etwas überraschend, wir konnten dann noch mit Niklas Füllkrug hinterher sprechen. Der war gar nicht so unzufrieden eigentlich mit seinem eigenen Auftritt. War generell recht gut drauf. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, er ist jemand, der sowas ohnehin relativ blendend wegmoderieren kann. Das ist halt auch durchaus, finde ich, jemand braucht eine Mannschaft, weil du einfach nicht alles schlecht machen kannst. Und ich finde, das ist ohnehin, jetzt kleine Klammer, finde ich sehr faszinierend, dass schon vor dem ersten Spiel die Stimmung am Osterdeich eigentlich ziemlich, naja, ich will nicht sagen schlecht war, aber sie war auch nicht gut. Du hast nichts von einer Aufbruchsstimmung gespürt. Du hast nicht das Gefühl gehabt, hier geht's jetzt aber richtig los. Wir sind definitiv anders drauf. Sondern es war eigentlich so, dass schon vor dem Pokalspiel, aber auch nach dem Pokalspiel irgendwie das Gefühl war, ja, wir sind jetzt eine Runde weiter, aber eigentlich gab es erstmal nur, also die ganze Grundstimmung war negativ. Und da finde ich es fast erfrischend, dass da jemand wie Niklas Füllkrug dann jetzt da ist und sagt, Leute, bleibt erstmal ruhig. Ja, heute war nicht so gut.
Absolut.
Aber ja. Ich wusste genau, als ich hier unterschrieben habe, das wird eine große Herausforderung. Und aber sowas kann auch Spaß machen. Deswegen bin ich überhaupt nicht nervös. Das wird schon. Also klar kann man jetzt auch sagen, hat er vielleicht ein bisschen den Blick auf die Realität verloren. Andererseits ist da jemand, der versucht, und das kann ein Niklas Füllkrug, eben die Gedanken auch nochmal in eine andere Richtung zu lenken. Natürlich weiß der selber auch, dass da noch echt viel zu tun ist. Und also daran muss halt gearbeitet werden. Und das war eben super offensichtlich. Mhm. Das gilt auch für ihn. Natürlich muss er sich besser abstimmen mit den Kollegen. Und natürlich braucht auch der bessere Leute um sich rum, damit es alles besser funktionieren kann.
Ja, aber dieses Haltungsthema ist ganz spannend. Ich bin ja auch die Woche immer wieder mit meinem Gartenschlauch ums Weserstadion gerannt, um ein bisschen Optimismus zu versprühen, weil ich auch dachte, Mensch, Leute, bisschen mehr Haltung, ja? Ich finde es wirklich wichtig. Also das ist ja auch so ein bisschen dieses Prinzip Hoffnung, was bei Werder immer gerne verwaltet wird vor Anfang der Saison. Aber natürlich dürfen wir uns auch nicht permanent kleinreden und wir müssen ja auch dran glauben. Nur heute hat das Spiel natürlich dann so als Doppelklatsche gewirkt. Also Jannik geht das zumindest ähnlich. Der schreibt nämlich, und das sind, glaube ich, diese Baustellen, die dieses Störgefühl auch auslösen, ihm fehle eine konstruktive Mannschaftsleistung. Eine Mannschaft, die Bock hat, sich aufzubäumen, die eigenen Defizite gemeinsam zu überbrücken. Er hatte gehofft, dass Füllkrug vorangeht, aber auch das habe in Freiburg nicht funktioniert. Und Andi aus Alltrieb sagt, er habe am ersten Spieltag schon komplett resigniert, alles sei auf Zufall ausgelegt, während andere Mannschaften einstudierte Spielzüge zeigten. Sein Hottake, wahrscheinlich in Anlegung an unsere Insta-Story, Daniel Thun wird zur Länderspielpause entlassen und Ole Werner übernimmt. Ui, okay. Also da möchte ich jetzt übrigens nicht tiefer einsteigen. Wir fangen jetzt nicht mit einer Trainerdebatte im ersten Spiel an. Das ist auch eine extreme Prognose. Aber sie zeigt eben, wie schnell die Stimmung kippt, wenn die Mannschaft keine Energie und auch keine erkennbare Entwicklung ausstrahlt. Ne? Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Was für eine Mannschaft hast du denn insgesamt auf dem Feld gesehen? Also hast du das Gefühl, auch hinter den Kulissen, die glauben an sich, ja, die können sich jetzt gegen diese Niederlage stemmen, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass diese Energie heute komplett nicht da war.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass die gegeneinander spielen, das würde ich auf keinen Fall so sagen. Also ich glaube schon, dass da in Anführungszeichen eine Einheit auf dem Platz steht, aber das ganze Gefüge ist sehr brüchig. Ich glaube, dass dieses ganz große Vertrauen einfach noch nicht da ist. Gerade nicht unbedingt von Spieler A in Spieler B, dass der sagt, oh, wenn wir mit dem jetzt heute spielen, das kann nichts werden, sondern ich glaube einfach, dass diese Mannschaft nach einer Saison, die sie erlebt hat, dringend Erfolgserlebnisse braucht und zwar überzeugende. Also ja, es hilft auch mal sicherlich ein dreckiges 1-0 in irgendeiner Form, aber du willst spüren auf dem Platz, dass die Dinge, die du da machst, dass die funktionieren. Und sie merken es natürlich selbst, dass es nicht so klappt. Werder tut gut daran, dieses Thema als Mannschaft zu behandeln und zu erkennen, dass es ein mannschaftliches Problem ist, weil es würde jetzt nichts helfen, wenn Spieler A auf Spieler B zeigt und der auf Spieler C und sagt, nee, so wie du es machst, funktioniert es nicht, sondern es wird nur gemeinsam gehen, weil das, um es ganz überspitzt zu formulieren, ist dieser Mannschaftsgedanke das Letzte, was Werder im Moment, Stand jetzt, hat, um zu trumpfen, weil du einfach diese sportlich-inhaltlichen Probleme hast, weil diese ganzen Transferunsicherheiten, die du hast. Du merkst so ein bisschen, oh, die Qualität ist nicht so da. Wir wissen das aus dem letzten Jahr. Die Qualität war eigentlich dafür da, um abzusteigen. Es hat am Ende halt mit Mühe und Not dann doch noch irgendwie geklappt, nicht runterzugehen. Und dieses Gefühl, dass es jetzt großartig anders ist von außen, da sind wir wieder bei der Stimmung, ist eben jetzt kein großartig anderes. Und ich glaube, dass auch die Mannschaft selber dieses Gefühl so ein Stück weit spürt, ohne das aber direkt auszustrahlen oder nach außen zu transportieren. Aber sie darf es sich um Teufel komm raus, nicht erlauben, auseinanderzubrechen. Das wäre, glaube ich, das wäre fatal. Die Ansätze dafür sehe ich auch noch nicht. Aber natürlich braucht eine Mannschaft eben Erfolgserlebnisse, damit sie gefestigt wird und Vertrauen in die Kollegen, aber auch überhaupt in die ganzheitliche Arbeit hat.
So, das war Malte Bürgers Call to Action. Macht er in der Redaktion auch immer wieder, um uns zu bewegen, ja? Noch weiter, höher, schneller zu werden. Mein Lieber, dann machen wir da mal einen Haken dran. Ich möchte mit dir über Geld reden. Über vielleicht viel Geld, vielleicht aber auch nicht. Ganz einfach,
willst du mein Gehalt erhöhen?
Was möchte ich?
Willst du mein Gehalt erhöhen?
Ich Ich habe gerade verstanden, willst du meine Hand anhalten? Nee, dein Gehalt würde ich immer sofort erhöhen, wenn ich es könnte. Nur ich habe genauso wenig wie Werder die Säcke voller Geld bei mir hier stehen. Das ist einfach so. Mhm. Aber über Geld wird ja gerne und viel geredet, gerade im Werder-Kosmos. Und deswegen kamen von euch da ganz viele Fragen. Ich fasse das mal alles so zusammen, was ich jetzt so an Stand habe. Und dann wünsche ich mir, dass du deine große Excel-Tabelle rausholst und uns das Ganze mal runterbrichst. Also klar ist, Werder hat in diesem Sommer ja ordentlich Qualität abgegeben, ne? Mit Romano Schmid und Karim Koulibaly, die Abgänge, die zusammen rund 28,5 Millionen Euro Ablöse gebracht haben. So, dann haben wir natürlich irgendwie Zugänge wie Füllkrug, Dingschi, Perlaje, Reis, kam ablösefrei. Also man kann sagen, da geht noch mal ein bisschen was runter. Ist ja auch alles komplexer mit Abschreibungen, Gehältern, Handgeldern, laufenden Verbindlichkeiten. Und jetzt stellt Justus aber in diesem Kontext eine ziemlich gute Frage, wie ich finde. Man vergleicht sich ja gerne, wenn es ums Geld geht. Er will nämlich wissen, wie kann es eigentlich sein, dass der HSV Vieira ein Jahr nach dem Aufstieg verpflichten kann und dabei mehr als 12 Millionen Transfer minus hat und Werder nach 22 Millionen Transfer plus in diesem Geschäftsjahr kein Budget mehr hat. Wurde der Laden so an die Wand gefahren? Ja, das rechne uns doch jetzt bitte mal sauber vor.
Also die ganz genauen Zahlen habe ich natürlich auch nicht vorliegen, aber es ist tatsächlich einfach so, dass man noch einmal und immer noch vor Augen geführt bekommt, warum dieser Verein quasi während Corona komplett an der Klippe stand oder fast schon reingefallen wäre. Finanziell hakt es einfach enorm. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Du hast einfach das Geld, was auf dem Stadion liegt, 50 Millionen Euro. Dann hast du jetzt gerade oder bist immer noch dabei, das Leistungszentrum zu modernisieren, dass das alles ein bisschen schöner wird. Und was musste schöner werden? Das sind auch nochmal, sagen wir mal gut und gerne 40 Millionen Euro, die auch irgendwie zusammengetrommelt werden müssen. Dann hast du eine Anleihe, die auch immer noch den Verein beschäftigt. Dann hast du ohnehin jährlich immer eine Summe X, so um den Dreh 7,5 Millionen Euro, die ausgeglichen werden muss. Das hat halt durch den Backhaus-Transfer im Frühjahr noch fürs vergangene Geschäftsjahr geklappt. Jetzt legst du quasi das, was du gerade eingenommen hast, teilweise auch wieder zurück, damit es im kommenden Geschäftsjahr keine allzu großen Probleme gibt. Und dann sieht es eben so aus, wie es aussieht. Also Werder braucht dieses Geld, was sie einnehmen, an anderer Stelle, um den Laden am Laufen zu halten. Und das ist die harte Wahrheit. Und daran sieht man, wie schlecht es finanziell um diesen Verein gestellt ist, ohne dass er jetzt komplett am Hungertuch nagt. Aber es sind eben nicht solche Sprünge möglich, weil man sich dazu entschieden hat, kein weiteres finanzielles Risiko einzugehen. Also auch das haben wir natürlich heute gefragt. Wenn jemand wie Jens Day ausfällt, muss man da nicht eigentlich jetzt vereinsintern sagen, okay, wir beißen jetzt nochmal den sauren Apfel, machen nochmal irgendwo ein paar Millionchen frei und riskieren das? Kannst du machen. Werder hat aber auch oft genug Summen gehabt in den vergangenen Jahren. Nehmen wir für den Skelly Alvero zum Beispiel. Und da gibt es ja noch den ein oder anderen Spieler, wo es eben dann auch mit diesem finanziellen Risiko überhaupt nicht geklappt hat, was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Mhm. Und da hilft dir dann auch dieses Investorenbündnis nicht, was es mal gab oder immer noch gibt, was dir Anfang 24 waren es 38 Millionen Euro für 18% der Anteile. Dann gab es ja dann später 26, wurde das ja nochmal aufgestockt um weitere 4 Millionen, dann für 19,39% waren es, glaube ich, insgesamt. Also da ist noch ein bisschen was reingekommen, aber auch dieses Geld ist komplett in die Weiterentwicklung der Mannschaft zuvor und in die Infrastruktur geflossen. Und ein bisschen was hat Werder halt noch genutzt, um das Eigenkapital zu erhöhen. Und das führt dazu, dass Werder jetzt finanziell da steht, wo man steht. Also das sorgt intern nicht für Jubelsprünge. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ein Clemens Fritz eigentlich gehofft hat, wenn er solche Einnahmen tätigt, dass da ein bisschen mehr möglich ist, um es auch zu reinvestieren für den einen oder anderen Spieler. Mhm. Aber du musst jetzt im Prinzip in dieser Schlussphase fast drauf bauen, dass noch irgendjemand geht. Da kann ja noch der ein oder andere in Frage kommen. Theoretisch ein Justin Ginmar, wobei da zuletzt eben alles ruhig war. Der war ja
was
schon
mit
fast
Bangula
weg.
Ganz kurz? Was ist
genau,
mit
das ist natürlich auch die große Frage. 90 Minuten nicht gespielt, offiziell Trainerentscheidung nach dem schwachen Auftritt zuletzt und dann dem Spielverlauf nicht mehr sein Spiel gewesen. Aber es gibt Interesse aus Italien. Also Clemens Fritz hat auf unsere Frage darin nur gesagt, er will nichts ausschließen. traditionell passiert in den letzten Tagen immer noch sehr viel. Also gut möglich, dass da vielleicht noch mal ein bisschen Geld reinkommt. Dann könnte vielleicht in die andere Richtung noch ein bisschen mehr gehen. Aber vorher würde ich jetzt erstmal nicht groß damit rechnen, dass Werder plötzlich mit einem dicken Geldbeutel da um die Ecke kommt.
Ja, zumindest, also Mangulas Marktwert hat ja auch ziemlich gelitten jetzt, seitdem er hier ist. Aber wir haben da noch zwei Stimmen zu, ne, die das nochmal so auffangen. Also Sebi fragt, wie ich finde, völlig zu Recht, das Tafelsilber wurde verkauft, dafür wurden Perspektivspieler geholt. Wie will Werder so wettbewerbsfähig sein? Weil das ist natürlich das Thema. Also die Sache ist auf Sand gebaut, aber du musst ja auch in die Zukunft schauen und gucken, dass du in dieser Bundesliga bestehst. Sonst hast du noch ein viel größeres Problem. Und Jan aus Rastede, genau. Und das bringt auch Jan aus Rastede nochmal auf diesen Gedanken. Er sagt nämlich, wenn die sportliche Führung nicht bald begreift, dass sie ins finanzielle Risiko gehen muss, brauchen wir uns über den Bundesliga-Standort Bremen nicht mehr zu unterhalten. Der Monopoly-Vergleich dazu lautet, man kann nicht die Badstraße kaufen und erwarten, dass man damit gewinnt. Ja, das stimmt. Das geht mir auch immer so, dass ich diese Turm- und Badstraße habe, ja, und denke, ich kann damit irgendwie über die Runden kommen. Nein, funktioniert natürlich nicht. Ist zugespitzt, aber klar, die Kernfrage bleibt hier. Also wie kann Werder das schaffen, auf Entwicklung Perspektive zu setzen, wenn gleichzeitig so der sportliche Druck sofort da ist? Also den hast du ja im Grunde jetzt schon. Wir spüren den ja jetzt schon nach dem ersten Spiel.
Ja, klar, genau. Den hast du. Und es wird auch sicherlich konträre Meinungen innerhalb der Führungsetage geben, dass da vielleicht der eine sagt, ich möchte gerne, dass wir mehr Geld ausgeben, und der andere sagt, das können wir partout nicht machen, es geht einfach nicht. Und dann musst du halt hoffen, dass du andere Wege findest. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich am Ende wieder auf diese Laien hinauslaufen, die dir zwar keine Werte schaffen, aber dafür hast du halt die jungen Leute am Anfang geholt und wirklich hast ja viel getan. Also ist ja zu Recht auch am Anfang gelobt worden, dass Werder viele junge Leute für die Breite irgendwie geschafft hat. Es ist jetzt halt elementar, da sind wir dann auch wieder beim Leistungszentrum, dass das konstant passiert und nicht dann irgendwie einer es mal schafft, sprich jetzt Karim Koulibaly, und danach ist erstmal Ruhe. Also die Hoffnung ist ja da, dass Werder jetzt mehrere solcher Verkäufe tätigen kann, weil dann hast du die Möglichkeit, perspektivisch wieder Geld so zur Verfügung zu haben, dass es sich für den Verein rechnet. Aber natürlich braucht er auch den sportlichen Erfolg. Und da brauchst du richtige Lösungen sportlicher Natur, aber jetzt halt auch in der Transferphase. Und wie gesagt, die Zeit rennt, viel Zeit hast du nicht mehr. Aber also Werder braucht auf allen Ebenen, und zwar wirklich auf allen Ebenen, gute Lösungen, weil sonst wird es super schwer. Da müssen wir uns jetzt vormachen.
Dann lass doch noch ganz flugs schauen, wen kann Werder sich noch leisten oder leihen oder was auch immer. Denn wie so oft vorm Deadline-Day, und das ist für mich ja immer der schönste Tag des Jahres, kursieren Namen, Geschichten, Gerüchte. Ach, man könnte sich stundenlang damit beschäftigen. Fass du es uns doch mal zusammen. Koch's mal so ein bisschen runter. Was ist am Deadline-Day realistisch? Wir haben ja noch einen Kandidaten. Wir haben eben lange darüber gesprochen. Wird er jetzt französisch ausgesprochen? Ich sag einfach mal ja. Ist das safe mit dem? Was ist mit Arthur? Ist der raus? Was ist mit Ibrahimovic von den Bayern? Also wer sind Stand jetzt die heißesten Kandidaten? Und sollte Werder für sie ins finanzielle Risiko gehen? Und ihr Lieben, ich will das nur einmal sagen, weil manchmal überschlagen sich die Ereignisse. Es ist jetzt gerade Sonntag, der 30. August, 21.58 Uhr, an dem wir das aufnehmen. Nicht, dass ihr das jetzt irgendwie 24 Stunden später hört und sagt, meine Güte, ist die Deichstube unaktuell.
Also über Moussa Ndiaye haben wir gesprochen, und über Reha haben wir auch gesprochen. Also da gehe ich jetzt auch mal von aus, nach allem, was wir gehört haben, das wird in beiden Fällen über die Bühne gehen, im Idealfall im Laufe des Montags. Also vielleicht ist dann der ein oder andere auch schon schlauer, wenn er das hört. Und dann könnte es eben ein Rennen bis zuletzt um diese weitere Position geben. Also Ibrahimovic würde ich auch noch nicht ganz ausschließen, genauso eben wie Cameron Puertas, oder eben, dass nochmal eine ganz andere Lösung kommt. Da werden sich jetzt sicherlich seit Samstag nochmal komplett die Karten gelegt, was da für Möglichkeiten gibt. Und dann wird eben vieles, und das habe ich ja gerade eben auch schon skizziert, davon abhängen, wirst du selber noch jemanden los und hast Geld zur Verfügung und kannst dann Dinge machen. Also es wird, glaube ich, noch einige Bewegungen sein. Und ich gehe davon aus, dass am Montag schon ein bisschen was eingetütet wird, aber auch der Dienstag nicht ganz uninteressant wird.
Über wen würdest du dich denn am meisten freuen? Was wäre für dich noch so ein Big Bang?
Boah.
Also von den Kandidaten, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also alles, was irgendwie ansatzweise realistisch ist, ne?
Ja, Big Bang würde ich jetzt erstmal bei keinem tatsächlich vorhersagen. Also den Big Bang haben wir da, glaube ich, mit Niklas Füllkrug gehabt, emotional, wie auch mit dem, was er sportlich mitbringt. Beim Rest musst du einfach nur jemanden holen, der weiß, was in dieser Situation gebraucht wird und der so einfach es ist, die Mannschaft fußballerisch weiterbringt. Ob das jetzt ein Big Bang wirklich sein muss, keine Ahnung. Aber das ist Aufgabe des Scoutings, über die häufig geschimpft wird. Da geht's jetzt drauf, kommst du jetzt drauf an, dass du da wirklich jemanden holst, der so in dieses Team passt, dass das Puzzle komplett ist und nicht, dass immer noch drei Teile fehlen.
Und wer vereint diese Attribute am allerbesten? Ich lass dich jetzt nicht vom Haken.
Wie gesagt, ich habe da keinen. Also ich bin weder...
Du musst noch einen haben, wo du sagst, Mensch, also das wäre schon schön, wenn er kommt. Wenn Werder den irgendwie verpflichten könnte.
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also jeder weckt irgendwie die Fantasie, dass es damit weitergehen könnte. Aber auch, ob es jetzt ein Cameron Puertas ist, wenn der wieder zurückkommt, sehe ich jetzt noch nicht, dass er Werder automatisch auf ein ganz anderes Level hebt. Hm. Also ich glaube, dafür bin ich auch vielleicht ein bisschen zu desillusioniert von den vergangenen Jahren, wo man immer gedacht hat, oh, mit dem Transfer könnte es aber wirklich besser werden. Und dann hat es am Ende doch nicht so hundertprozentig funktioniert. Also da bin ich jetzt einfach mal echt gespannt und würde jetzt für keinen meine Hand ins Feuer legen und sagen, das funktioniert auf Anhieb dann deutlich besser.
Der Bürger Malte windet sich wie ein verbaler Aal hier in diesem Podcast.
Tut er.
Aber es ist okay, ich lasse das so stehen. Wir gucken mal. Eins ist klar, du bist ja nach Freiburg gereist mit einem ganz speziellen Koffer und hattest sogar Securities an deiner Seite. Wir wollen rausgehen mit was richtig Schönem, Positiven heute. Denn du bist Auge und Ohr für uns hinter den Kulissen.
Das Katakombengeflüster.
Malte, was war denn da los? Also du hattest ja was ganz Wertvolles mit in Freiburg.
Ja, hatte ich tatsächlich. Es war überfällig. Normalerweise schreiten wir da eigentlich zur Tat, wenn Werder ins Trainingslager fährt. Das konnten wir dieses Mal nicht und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Der Spieler war einfach nicht mehr da. Wir mussten noch eine Trophäe überliefern. Und zwar haben ja unsere lieben Deichstube-User am Ende der vergangenen Saison den Deichspieler der Saison gewählt. Und das ist Mio Backhaus geworden. Und da der ja schon relativ früh sich Richtung Freiburg verabschiedet hatte, gab es kein Wiedersehen und wir konnten die Trophäe noch nicht loswerden. Das habe ich jetzt heute nachgeholt. Also ich hatte sie mitgeschleppt und bin extra nochmal in die Interviewzone zurück, als die schon völlig leer war, eigentlich alles abgebaut war. Also man hat mich freundlicherweise da vom SC Freiburg nochmal reingelassen. Vielen Dank an dieser Stelle. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Also eigentlich, wenn da die Pressekonferenz durch ist, dann heißt es doch eigentlich so, jetzt lasst hier doch mal uns alle in Ruhe. Wir machen jetzt hier den Laden zu. Ich stand da noch mal ganz alleine neben so zwei Technikern, die noch so ein bisschen rumgebaut haben. Und man hörte schon, wie Mio Backhaus tatsächlich nicht in seiner eigenen Kabine war zu der Zeit, sondern in der Bremer Kabine. Und hat sich noch ordentlich mit den Ex-Kollegen ausgetauscht und kam dann extra noch mal rum und hat sich wirklich sehr gefreut, als ich ihm den Preis dann geben konnte. Sagte, Mensch, also so ein individuelles Ding sei ja nun eben auch nicht alltäglich. Klar wirst du mal Man of the Match, aber sowas ist dann noch was ganz anderes. Ich habe auch noch eine kurze Videobotschaft aufzeichnen dürfen und können. Also die bekommt ihr im Laufe des Montags definitiv auch noch serviert. Aber so als kleiner Teaser, also er hat wirklich gesagt, dass dieser Preis einen ganz, ganz besonderen Platz in seinem Zuhause finden wird, weil er sich wirklich sehr darüber gefreut und das als große Ehre empfindet, dass die Werder-Fans seine Saison da so gutiert haben. Er hat es dann auch ganz stolz direkt noch einem Mitspieler gezeigt, der auch gerade in diesem Moment aus der Kabine kam, der dann einfach nur sagt, hey, es gibt's nicht, der Backhaus, der wird hier gefeiert ohne Ende, das darf nicht wahr sein. Also auch da war schon es war natürlich alles im Scherz gemeint und du merkst, wie gut Mio Backhaus schon in Freiburg angekommen ist, aber wie sehr er auch immer noch an Werder hängt. Und das ist sicherlich eine ganz, ganz spezielle Nummer. Und klar hat der nicht nur wegen unseres Preises an diesem Tag sehr gelacht, sondern weil natürlich auch dieses Spiel für ihn sehr gut gelaufen ist. Klar, er hat dieses Gegentor noch gefangen. Aber unter dem Strich, nachdem er gerade auch unter der Woche nicht so gut aussah in der einen Szene, hat er das ja wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Und der ist richtig angekommen. Und so rein emotional, menschlich wünscht man ihm natürlich dann auch total das Allerbeste. Weil er war es im vergangenen Jahr, als wir zusammen mit ihm arbeiten durften, und der war es auch heute wieder. Er ist einfach ein echt verdammt netter Typ.
Also ein großer Werder-Moment voller Liebe hinter den Kulissen. Mio trifft Malte, Malte trifft Mio. Wir wünschen dem Jungen alles Gute, auch wenn das heute emotional auf beiden Seiten sicherlich herausfordernd war. Genau, und jetzt machen wir noch ein zackiges, knackiges Ausblickchen, denn wir sind schon wieder hier bei 46, wobei ich glaube, ich habe allein 7 Minuten mit den Finanzen verbracht, ne?
Das könnte sein.
Malte, zum Schluss, was ist denn jetzt so dein wichtigster Satz, den Werder aus Freiburg mitnehmen muss? Und was muss bis zum nächsten Spiel, nächsten Samstag, 15.30 Uhr gegen Leipzig konkret besser werden?
Ja, im Prinzip alles, möchte man sagen. Also wenn man gesehen hat, wie die Leipziger gestartet sind, wenn man gesehen hat, wie Werder gestartet ist. Wie gesagt, es wird sich unter der Woche personell noch etwas tun. Da bin ich sehr gespannt, ob diese Spieler direkt schon eingebunden werden können, sodass Samstag eine ganz andere Truppe da auf dem Platz steht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Stimmung im Stadion erstmal gut ist, dass nicht diese Erwartungshaltung immer direkt da ist. Die Mannschaft muss jetzt aber auch was zeigen, sonst gebe ich hier keine Unterstützung. Ich denke, aus der Ostkurve kann man sich da sicher sein. Aber trotzdem, ich verstehe auch jeden, der da sehr ungeduldig ist und einfach sich nicht nochmal so eine Saison antun möchte. Werder muss in allen Punkten noch eine Schippe drauflegen. Klingt so platt, aber Intensität muss noch höher sein, noch mehr Disziplin in Sachen Taktik und einen noch klareren spielerischen Plan. Sonst wird es super schwierig, weil gegen Leipzig wird es ohnehin schon schwierig. Aber vielleicht ist dann auch erst die Woche drauf gegen Köln, wo es dann wirklich richtig zählt, auch wenn die ganz ordentlich gegen Hoffenheim ja gestartet sind.
Ja, so sieht's aus. Klingt platt, ist aber die Wahrheit. Nehmen wir so. Und wir bedanken uns. Ich weiß, dass du in der Pension Paradies bist. Was geht bei dir heute Abend? Da noch? Eva schon getroffen, vom Apfel genascht oder wie kann ich mir das da vorstellen?
Ja, ich guck mal. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe die Schlange schon gesehen, wäre das gemein der Gastgeberin gegenüber, weil die sind hier wirklich sehr nett alle. Aber heute ist hier Schnitzelparty im Haus. Ui. Und ich habe bislang überhaupt nichts davon gesehen. Jetzt ist kurz nach 22 Uhr. Ich fürchte fast, dass ich nur noch so ein bisschen Champignon-Rahmsoße aufschlürfen darf. Mir wird aber wahrscheinlich nicht mehr gehen, ob das Paradies ist. Ich weiß es nicht.
Ach, also Schnitzelabend sonntags? Das ist also für mich als Sauerländerin wäre das sowas von Paradies. Aber wir schweifen schon wieder ab. Bevor wir beide das tun, dieser Nachspieltag ist sowieso schon wieder viel zu lang geworden, schicke ich Liebe raus an euch, sage dem Schokobremer noch kurz, dass das Bild angekommen ist und dass ich mich sehr darüber gefreut habe. Vielen Dank. Danke an euch alle, die ihr uns geschrieben und eure Nachrichten verfasst habt. Die gehen wie immer an die 0160 9821 3x8 und die 4. Das gilt auch fürs nächste Spiel. In der Zwischenzeit lasst uns gerne eine Bewertung da. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was rocken bei Spotify und Co. 5 Sterne Deluxe, ihr kennt das, darunter machen wir es nicht. Cheers vom Nachspieldeich und bis nächste Woche.
Ciao.